Ich möchte mich zu Beginn ganz herzlich bedanken bei allen von euch, die in den letzten Wochen für meine Mutter gebetet haben. Vor 3 Wochen habe ich erzählt, dass sie im Krankenhaus ist. Sie ist jetzt schon einen Monat im Krankenhaus, aber es geht bergauf. Ja, und ich bin sehr dankbar, weil Gebet gut ist für sie natürlich, aber auch für mich ist es gut gewesen, ermutigend für meine Seele, zu wissen, dass einige von euch mitbeten für sie. Sie hat Nervenschäden im linken Fuß, die müssen besser werden, damit sie gehen wird können. Wenn du weiter beten möchtest für sie, bin ich sehr dankbar, dass sie wieder gehen kann, dass sie in ihrer Seele ermutigt wird und dass Gott verherrlicht wird durch alles, was damit zusammenhängt. Ich brauche heute zu Beginn kurz eure Hilfe, und zwar möchte ich euch Bilder zeigen. Das erste seht ihr schon hinter mir, und ich möchte euch fragen, ob ihr wisst, was ihr hier seht. Ihr müsst es nicht wissen, eine Vermutung reicht mir auch schon. Was sieht man hier? Gibt es den Eiffelturm, Wolfgang? Wolfgang war oft in Paris. Zweite Bild bitte. Ja, ein Detail vom Eiffelturm wurde gesehen. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe noch ein Detail mit, das wäre das dritte Bild. Das ist natürlich aufgelegt jetzt. Da müssen gleich 10 unisono sagen. Das goldene Dachl, ja, das Fresko darunter. Genau, das kennt ihr ja alle. Oft ist es so, wenn man ein Detail sieht, dass man im Detail verloren gehen kann. Es ist sehr hilfreich, das große Ganze zu sehen. Und wie wir schon gehört haben, starten wir heute eine neue Predigtreihe über die Kapitel 40 bis 55 von Jesaja. 13 Predigten, die uns bis Weihnachten führen werden. Und heute mache ich eine Einleitung zu diesen 16 Kapiteln, 40 bis 55. Und das Ziel ist, dass wir dann ein großes Ganzes, ein Bild vor Augen haben, damit diese schönen Details, die wirklich herrlich sind, aber von uns eingeordnet werden können in das große ganze Bild. Ihr könnt hinter mir sehen, Jesaja hat 3 Teile. Das haben wir auch schon im Jänner gehört. Die Kapitel 1 bis 39, die wir eben von Jänner bis Ostern in den Gottesdiensten behandelt haben, die Kapitel 40 bis 55 jetzt bis Weihnachten und so Gott will, die letzten 11 Kapiteln irgendwann im Jahr 2021. Und ich möchte heute dreierlei tun. Ich möchte einen Rückblick geben auf die ersten 39 Kapitel, die wir heuer schon im Detail gehört haben. Dann möchte ich einen historischen Hintergrund geben für die Kapitel 40 bis 55, in welcher Zeit handeln Sie, zu wem spricht Gott hier? Und dann natürlich, das Wichtigste, möchte ich über die roten Fäden, über den Inhalt von Kapitel 40 bis 55 reden. Und ich bitte euch noch mit mir zu beten, dass Gott jetzt lebendige Worte zu uns spricht. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Du wendest dich uns zu, du suchst Beziehung. Du kommst auf uns zu und du sprichst. Und du kennst uns, jeden Einzelnen von uns. Du blickst hinein in unser Herz. Du siehst jetzt, was uns beschäftigt hat die letzten Tage. Du weißt auch, was in den kommenden Tagen auf uns zukommt. Und deswegen bist du wunderbar geeignet dafür, uns Worte zu geben, die unser Leben verändern. Wir bitten dich jetzt, dass du sprichst. Zu jedem von uns persönlich Worte des Lebens, die wir genau jetzt brauchen, die wichtig sind für uns, die uns gut tun, und dass du auch zu uns als ganzer Gemeinde sprichst. Danke für dein Wort durch den Propheten Jesaja und danke, dass du durch deinen Heiligen Geist lebendige Worte in unser Herz hineinsprichst, die landen und die dort Frucht bringen und Gutes tun. Und wir bitten dich, dass du das jetzt tust. Amen. Zuerst zum Rückblick. Die ersten 39 Kapitel spielen in der Zeit von 740 bis 701 vor Christus, also eine ewig lange Zeit her. 40 Jahre lang hat Jesaja ungefähr als Prophet gewirkt in Jerusalem, in der Hauptstadt Judas. Er war ein Prophet, das heißt, er hat Worte von Gott bekommen für das Volk Israel. Und in diese Lebens- und Dienstzeit von Jesaja fiel der Aufstieg der Assyrer. Die Assyrer waren ein grausames, brutales Kriegervolk mit der Hauptstadt Ninive. Sie bauten damals gerade ihr Weltreich auf und sie waren sehr erfolgreich dabei. Und der Ring der Sicherheit ist immer enger geworden um Jerusalem. Immer mehr Nachbarvölker wurden von den Assyrern eingenommen. 722 vor Christus zum Beispiel fiel Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, und 10 Stämme Israels beendeten ihr Sein als Volk. Das heißt, für die Menschen in Jerusalem, zu denen Jesaja gesprochen hat, war es eine Zeit der Bedrohung, der Unsicherheit, der Angst, der Anspannung. Und die Könige haben verzweifelt nach Auswegen gesucht aus dieser politischen und militärischen misslichen Lage. Und Gottes Botschaft in den ersten 39 Kapiteln ist immer nur eine gewesen. Er sagt zum Volk Israel und zu den Königen: Setzt euer Vertrauen auf mich. Vertraut mir. Seid still und seht zu, was ich für euch tun werde. Kommt zu mir mit eurer Not. Aber die Könige und das Volk haben genau das Gegenteil getan. Sie haben selbst nach Lösungen gesucht. Sie haben gehofft auf die Ägypter, auf die Babylonier, auf andere militärische Powerplayer. Sie haben vor allem gehofft auf sich selbst, auf ihre Klugheit, dass sie Allianzen schmieden, dass sie Wege finden, die sie befreien aus dieser Not. Und uns geht es da sehr ähnlich. Dieser Aufruf von Gott, ihm zu vertrauen, der gilt ja auch uns. Gerade in brenzligen Situationen, wenn Unsicherheit herrscht, dann spüren wir das, wie herausfordernd es ist, ganz auf ihn zu vertrauen. Und ich denke, diese Botschaft der ersten 39 Kapitel hat sehr gut in unseren Frühling gepasst. Diese Botschaft, vertraue auf mich, die haben wir gehört in den Wochen, bevor das Coronavirus zum Thema Nummer 1 geworden ist. Und wir haben sie weiter gehört in den Wochen des Lockdowns. Vertraue mir, vertraue auf Gott, immer wieder haben wir gehört, stütze dich auf mich. Es hat gut gepasst, ohne dass wir das geplant hätten. Wir haben nicht gewusst, dass der Virus kommt. Und ich bin jetzt so gespannt, wieso Gott diese Kapitel 40 bis 55 bis Weihnachten zu uns reden möchte, was er uns damit sagen möchte. Ich glaube, dass es eine Botschaft ist, die wir immer wieder hören werden und die wir immer wieder brauchen werden. Wenden wir uns den Kapiteln 40 bis 55 zu. Sie sind geschrieben für eine ganz andere Zeit. Sie sind geschrieben für Juden, die nicht in Jerusalem leben, sondern im Exil, in Babylon, tausende Kilometer entfernt von Jerusalem. Was ist geschehen? Die Könige Judas, das Volk ist treulos gewesen, ist boshaft gewesen, hat Gott verlassen und den Rücken zugewandt über Jahrhunderte. Und Gott hat ihnen immer wieder Gericht angedroht und dann hat er Gericht gesandt. Im Jahr 586 vor Christus ist Jerusalem erobert und zerstört worden. Nach einer mehrjährigen Belagerung wurden die Mauern durchbrochen und die Babylonier eroberten die Stadt. Und diese Geschichte jetzt in den nächsten 3-4 Minuten zu hören, ist so wichtig für uns, weil das war die Lebensgeschichte der Menschen, zu denen Jesaja und Gott dann hier sprechen wird. Die haben all das erlebt, mitgefühlt, mitgetragen, was ich euch jetzt in Kürze erzählen will. Jerusalem wird erobert. Am ersten Tag wird der König gefangen genommen, König Zedekia. Er wird hinausgebracht außerhalb die Stadtgrenzen. Und dort sieht er mit seinen eigenen Augen, wie alle seine Söhne getötet werden. Das ist das Letzte, was er sieht. Dann werden ihm die Augen ausgestochen. Er wird nach Babylon gebracht als Demütigung für das ganze Volk. Er ist der Herrscher gewesen und die Babylonier zeigen an ihm, wie viel Macht sie haben. Und in Babylon, da kommt nichts Gutes mehr für ihn, keine Wende. Dort stirbt er, dort findet er sein Grab. Aber nicht nur der König geht elend zugrunde, auch die Stadt und der Tempel, dieses wunderbare goldene Bauwerk, wird vollkommen zerstört. Die Babylonier haben Tabula Rasa gemacht, haben Jerusalem niedergerissen und nachdem es niedergerissen war, haben sie es angezündet. Es gibt Autoren, die darüber geschrieben haben, die haben das Wort Holocaustos verwendet. Das ist griechisch. Holocaust heißt völlig verbrannt. Das heißt, der Holocaust hat nicht erst im 20. Jahrhundert stattgefunden, für die Juden auch schon 586 vor Christus war so ein Holocaustos-Moment. Völlig verbrannt. Nur die Ärmsten der Armen, die ungebildete Schicht, Bauern etc. dürfen im Land bleiben. Der Rest flieht entweder nach Ägypten oder wird verschleppt nach Babylon. Das heißt, das Volk Israel ist jetzt völlig entwurzelt. Sie haben ihre Heimat verloren. Tom hat gepredigt vor ein paar Wochen über den Psalm 137. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten. Ich glaube, die haben nicht nur einmal geweint, sonst hätten sie kein Lied darüber geschrieben. Die haben Monate, jahrelang geweint und getrauert über den Verlust ihrer Heimat. Sie haben auch geliebte Menschen verloren. Im Frühling 2020 ging kurz das Schreckgespenst um, dass bald jeder von uns jemand kennen wird, der am Coronavirus gestorben sein wird. Es ist nicht passiert. Aber damals hat jeder Dutzende Menschen gekannt, die gestorben sind in diesem Krieg, in der Belagerung Jerusalems, in der Verschleppung nach Babylon. Das war eine furchtbare Zeit. Sie haben viele geliebte Menschen verloren. Der Schmerz ist tief gesessen. Ich glaube, nicht wenige waren traumatisiert wegen diesem Krieg und der Hungersnot. Sie haben auch zum Teil ihre Identität verloren. Ein Volk ohne König, ein Volk ohne Land. Sie haben ihre Zukunft verloren. Wenn sie nach vorne blickten, ich denke, das war hoffnungslos, trostlos. Die Babylonier haben kein politisches Programm gehabt, dass sie nach 50 Jahren Leute wieder zurücksenden. Das war definitiv, dass sie verschleppt wurden. Ein Aufbauen von Jerusalem war nicht in den Büchern abzusehen. Und die letzte große Frage nach all diesem Verlust war auch, haben sie Gott verloren? Hat Gott sie verlassen? Und die lebten in Babylon, in einer herrlichen Stadt mit großen Tempeln, alle für den Gott Marduk. Natürlich kam der Gedanke, ist Marduk stärker als Jahwe? Hat er uns verlassen? Wenn du dich jetzt ein bisschen traurig fühlst, dann ist es gut, dann kannst du noch empfinden und dann haben die letzten 5 Minuten auf dich gewirkt. Den Menschen ging es fürchterlich. Ich glaube, in Summe trifft das, was auf sie damals zugetroffen ist, auf uns nicht zu. Also es wäre fürchterlich, wenn jemand von uns die Heimat verloren hätte, viele geliebte Menschen traumatisiert wäre und keine Zukunft vor sich sehen würde. Ich glaube, in Summe erleben wir das nicht. Aber in einzelnen Facetten oder Aspekten erleben das alle von uns, dass wir Schmerzen haben, die länger andauern. Es können körperliche Schmerzen sein, seelische Schmerzen. Manche von uns haben auch schon erlebt, wie schmerzhaft es ist, geliebte Menschen zu verlieren. Wir schauen in die Zukunft nicht immer mit Optimismus, mit Vorfreude, manchmal mit Sorge, mit Angst. Und diese tiefen Fragen, wo Gott ist in dieser Not, wie es morgen sein wird, ob er unserer persönlichen Not irgendwann ein Ende setzen wird, ich glaube, die beschäftigen uns auch. Kann Gott uns aus der Not retten und will er uns aus unserer Not retten? Kann er und will er? Das sind diese zwei Fragen, die uns auch immer wieder umtreiben. Und in den Kapiteln 40 bis 55 spricht Gott jetzt zu diesem Israel, zu diesem Volk. Und die Riesenfrage ist, was wird er sagen? Wie ist seine Haltung gegenüber diesem Volk? Wird er ihnen lehrmäßig erklären, wieso sie diese Strafe verdient haben? Wird er sie richterlich zurechtweisen? Zeigt er ihnen die kalte Schulter? Und das ist für uns auch wichtig, weil so wie damals Gott auf die Juden einging, so geht er auch uns, auf uns heute in unserer Not ein. Und vielleicht wird es jetzt überraschend sein, aber ich denke sehr schön, wie Gott reagiert. Wenn du eine Bibel mit hast, dann schlag sie bitte auf zu Jesaja. Ist genau in der Mitte der Bibel. Naja, 52%, ein bisschen über die Mitte. Kapitel 40. Und das Kapitel 40, der erste Satz, ist Programm für die nächsten 16 Kapitel. Gott spricht hier. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Tröstet mein Volk. Gott will sein Volk trösten. In Wikipedia liest man, Trost ist die Zuwendung an jemanden, der trauert oder seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat, um den Schmerz zu lindern. Gott will den Schmerz seiner Männer und Frauen und Kinder seines Volkes lindern. Er ist sanft, tröstet, tröstet mein Volk. Er ist wie ein guter Arzt, der tröstliche Worte findet, tröstliche Berührungen. Und dann steht hier so schön, redet zum Herzen Jerusalems. Er will zum Herz reden. Da habe ich jetzt an Goethe gedacht. Ihr verzeiht mir, Faust 1, wer zu Herzen, jetzt zitiere ich den falsch, aber das ist ja nicht schlimm. Was zu Herzen gehen will, muss von Herzen kommen. Irgendwie so, nur schöner. Was zu Herzen gehen will, muss von Herzen kommen. Wenn Gott hier zum Herzen seines Volkes sprechen will, dann spricht er von seinem Herzen. Das heißt, in den Kapiteln 40 bis 55 sehen wir Gottes Herz. Und Gottes Herz ist mutmachend, angstvertreibend. Und ich möchte euch das gleich beweisen mit einer Phrase, die er 7-mal wiederholt. Und das sind jetzt diese roten Fäden, die wir in den Kapiteln finden. 7-mal sagt Gott zu seinem Volk, fürchte dich nicht. Er beginnt damit in Kapitel 40, Vers 9. Fürchte dich nicht, siehe euer Gott, siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Fürchte dich nicht, euer Gott kommt, er ist stark und er ist sanft. Er trägt die Lämmer, er nimmt große Rücksicht auf die säugenden Muttertiere. Kapitel 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Du musst dich nicht fürchten, denn ich bin mit dir, ich stehe auf deiner Seite. Und im selben Kapitel 41, Vers 13, gleich zweimal, ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der dich bei der Hand nimmt, der zu dir spricht, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein. Ich helfe dir, spricht der Herr. Fürchte dich nicht. Kapitel 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Und abschließend im Kapitel 44, Vers 2. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. 7-mal sagt Gott hier zu seinem Volk, fürchte dich nicht. Er ist wie eine Mutter, die ihr Kind in die Arme nimmt, auf ihren Schoß setzt und immer wieder sagt, hab keine Angst, Vielleicht hast du das schon mal gemacht mit einem Kind, das Angst hat, nach einem Albtraum zum Beispiel oder nach einem Unfall. Dann nimmt man das Kind nahe zu sich, hält es fest und wiederholt immer wieder die gleichen Worte. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin ja bei dir. Ich bin stark und ich bin für dich, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und diese Worte dringen dann langsam tiefer und tiefer in uns vor, bis sie ins Herz kommen und die Angst sich wirklich legt. Und so ist Gott wie eine Mutter, die ihr Volk in die Arme nimmt, wie ein Vater, der tröstet. Fürchte dich nicht. Gott spricht auch immer wieder in diesen Kapiteln über seine Größe als Schöpfer. Ich möchte vorlesen aus Kapitel 40, Vers 12. Es ist immer Gott hier, der redet. Wer hat das Wasser gemessen, die Meere, mit seiner hohlen Hand? Wer hat den Himmel abgemessen mit der Spanne? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen? Und Vers 15 bis 17. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Gott sagt, ich bin viel mächtiger, viel stärker als diese Nationen, vor denen ihr euch vielleicht fürchtet. Im Kapitel 45 sagt Gott im Vers 5, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. 12-mal spricht Gott über seine Größe als Schöpfer. Und 9-mal spottet er über die Götzen. Götzen waren damals aus Holz oder Eisen geformte Statuen. Und Gott spottet wunderbar mit unglaublicher Satire über diese Holzstatuen. Er sagt, der Mann geht in den Wald und er hat ein scharfes Auge. Er sieht genau, welcher Baum für seinen Gott am besten geeignet ist. Dann schlägt er ihn und bringt ihn nach Hause. Er teilt ihn in der Mitte. Die eine Seite stellt er in seine Werkstatt, mit der anderen backt er sein Brot und wärmt sich, weil ihm so kalt ist in der Nacht. Und dann geht er ans Werk an der anderen Hälfte und formt eine Figur und betet zu dieser. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder. Ihre Herzen sind blind. Die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt und den Rest davon vor diesem Holzklotz beuge ich mich. Wer sich mit Asche einlässt, sagt der Herr, ist betrogen. Sein Herz hat ihn irre geführt. Wieso spricht Gott immer wieder über sich als Schöpfer und verspottet die Götzen? Weil er sagen will, ich kann euch retten. Mir ist nichts unmöglich. Ich kann dich aus jeder Not erretten. Und ich bin der Einzige, der es kann. Aber dann bleibt noch die Frage, will Gott? Und die treibt uns ja auch manchmal um. Sogar wenn wir glauben, vertrauen, dass Gott könnte, will er? Und deswegen spricht er über seine Liebe als Retter. Im Kapitel 43 sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle. Ist ja wie ein Liebesbrief, oder? Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Gott spricht von seiner Liebe zu seinem Volk. Im Kapitel 46, im Vers 4, beschreibt er diese Liebe so: Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde retten. Das ist ein Lieblingsvers von der Erika Rössler, wer sie von euch kennt. Der Klaus und sie haben ihren 65. Hochzeitstag gefeiert vor 2 Wochen und schicken euch allen liebe Grüße. Sie liebt diesen Vers, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Und noch ein letzter Satz über Gottes Liebe. Gott sagt im Kapitel 49, Abvers 15, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und das sind nur 3 Stellen. 14 Mal spricht Gott von seiner großen Liebe für sein Volk. Zu diesem traumatisierten Volk sagt er, ich bin mächtig, dich zu retten und ich liebe dich und ich werde dich retten. Und dann kommt etwas sehr Überraschendes, 4 Lieder über einen Knecht Gottes. Und die sind die Antwort darauf, wie Gott retten wird. Und mit dem möchte ich heute enden. 4 Lieder über Gottes Knecht. Ihr seht die 4 Stellen hinter mir. Wer ist dieser Knecht? Er wird so beschrieben, Kapitel 42. Siehe, mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Dieser Knecht ist wie Gott. Er ist sanft, sanft wie Gott. Und im Kapitel 49 wird der Knecht so beschrieben, im Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs aufzurichten. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, damit mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Mit diesem Knecht möchte Gott sein Volk retten, aber das ist zu wenig. Er will alle Völker dieser Erde durch ihn retten. Kapitel 50, Vers 4 spricht dieser Knecht: Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich die Müden durch ein Wort aufrichte. Er ist ein Tröster, ein Ermutiger. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Dieser Knecht erlebt Widerstand, aber in diesem Widerstand beugt er sich und lässt sich so behandeln. Er leidet. Und das 4. Lied, das bekannteste, möchte nur einen Vers vorlesen aus dem Kapitel 53, Vers 3. Da wird über den Knecht gesagt, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Nur jemand, der schon selbst gelitten hat, nur jemand, der selbst Schmerz kennt, kann dir mit Mitgefühl begegnen in deinem Schmerz, in deinem Leid. Und dieser Knecht kann es, weil er verachtet war, von den Menschen verlassen war, alleine übrig geblieben. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, kein Anfänger, was Leid und Schmerz betrifft, sondern ein leidgeprüfter Mann. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal gehört, dass es 4 Lieder im Jesaja gibt. Die Autoren des Neuen Testaments, die haben das gewusst und die haben diese Lieder geliebt und die haben sie zitiert ohne Ende. Diese 4 Lieder von Jesaja werden im Neuen Testament am häufigsten zitiert, weil die Autoren davon überzeugt sind, dass dieser Knecht Jesus ist, der im ersten Jahrhundert lebte und dass all diese Vorhersagen auf den Knecht, der zum Retter wird, der mächtig ist, in dem man Gottes Liebe sieht, in Jesus sich erfüllen. Wisst ihr, wer das Wort Evangelium geschaffen hat als Wortschöpfer? Das war auch Jesaja. Und das ist der letzte Vers, den ich euch vorlesen möchte, aus Kapitel 52, Vers 7. An diese niedergedrückte, entmutigte Versammlung von Menschen in Babel, sagt Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft, Basar im Hebräischen oder dann das Evangelium bringt, der Frieden verkündet und noch einmal, der gute Botschaft bringt. Wie lieblich sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Paulus wird das verwenden im Römerbrief. Wie lieblich sind die Füße dessen, der die Botschaft verkündet von diesem sanften, tröstenden Gott, der mächtig und voller Liebe ist. Und diese Botschaft des Evangeliums, die wird für uns kostbar, wenn wir in Not sind. Wenn die Israeliten im Schlaraffenland gelebt hätten, in Jerusalem, und alles wäre gut gegangen und sie hätten ihr Leben nur genossen, ja, dann wären Kapitel 40 bis 55 für sie völlig wertlos, völlig verloren und deplatziert. Aber weil sie so in Not waren, weil sie so viel verloren hatten und so viel Schmerz erlebten, war diese Botschaft des Trostes für sie wunderbar. Und ich habe mich gefragt, wieso endet dann Jesaja nicht mit Kapitel 55? Gibt es noch irgendwas Besseres als einen mächtigen Retter, der dich retten kann und retten will und der dich liebt und der für dich sogar Leid auf sich nimmt? Und die Antwort ist Kapitel 56 bis 66. Ich habe nur kurz durchgeblättert, ich habe sie nicht ganz gelesen. Da geht es darum, dass Gott alles Leid und alle Not beenden wird und einen neuen Himmel schafft und eine neue Erde, in der Frieden herrschen wird. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich hoffe nicht zu viel Leid für uns die nächsten Monate. Aber in den Kapiteln 40 bis 55 und dann vielleicht auch 66 werden wir sehr viel Trost und sehr viel Liebe und Ermutigung von Gott bekommen. Und dafür bin ich heute schon dankbar, weil meine Seele und eure Seele das braucht. Lasst uns noch beten gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du in diese finstere, kaputte Welt gekommen bist, die nur eine glänzende Oberfläche hat und die nur aus der Ferne toll aussieht. Aber oft, wenn es in die Tiefe geht, dann sieht man, wie viel Leid hier ist, wie viel Schmerz und wie sehr die Sünde uns gezeichnet hat, wie weh es uns tut, dass wir ohne dich und gegen dich leben in der großen Summe der Menschheit. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Danke, dass du dieser Knecht bist, der sanft ist und voller Demut, der bereit ist, auch zu leiden, der Hoffnung bringt für alle Völker, auch für uns in Österreich, und der am Kreuz gelitten hat und Sünde auf sich genommen hat, die nicht zu ihm gehört hat. Danke, Herr Jesus, dass du der große, mächtige, liebevolle Retter bist. Und danke, dass diese Botschaft von dir schön ist, dass du Schönes wirkst, dass du uns nicht allein lässt, auch in unserer persönlichen Not heute, in dem, wo es uns wehtut und an dem wir schwer tragen. Bitte lass uns erleben, dass du auch heute retten kannst, retten willst und uns tröstest. Und bitte schenk uns Herzen, die nach vorne blicken mit Hoffnung, weil du eines Tages alles gut machen wirst und nichts mehr übrig bleiben wird von dem, was uns heute so zeichnet. Du bist der beste Gott, den man sich vorstellen kann. Du bist der einzige Gott, den es gibt. Du bist besser, als wir es uns oft zu erhoffen wagen. Und wir danken dir so sehr, dass das nicht nur schön ist, sondern auch wahr. und dass alles, was du aussprichst, geschieht. Danke, dass keines deiner Worte zu Boden fällt. Amen.